Die nachfolgende Sendung ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.
Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Ja, hallo und sonnigen Gruß aus dem Freien Radio Salzkammergut schickt Erika Preisel. Gerade in diesem Sommer 2026, der von nie dagewesener Hitze geprägt ist, geht das Schmelzen der Gletscher rasant weiter voran. Das gilt auch für den Hallstätter Gletscher am Dachstein, den einzigen in Oberösterreich. Wie sich der Klimawandel mit wärmeren Temperaturen und veränderten Niederschlägen auf die Gletscher auswirkt und welche Szenarien zu erwarten sind, dafür wurden für diese Klima- und Du-Folge eine Glaziologin und ein Meteorologe zu Rate gezogen. Klaus Reingruber von Blue Sky Wetteranalysen in seinem Büro in Attnang-Puchheim und Andrea Fischer vom Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bei ihrem Vortrag in der Internationalen Akademie in Traunkirchen.
Heute ist der 26. Juni 2026 und es hat 37 Grad. Es ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, was die Hitzewelle gerade betrifft. Und wir befassen uns jetzt mit der Veränderung, sprich der Schrumpfung der Gletscher. Und zwar im Zusammenhang mit dem menschgemachten Klimawandel. Was kennzeichnet denn diesen, abgesehen von der natürlichen Erwärmung, wie sie ja nach der letzten kleinen Eiszeit kontinuierlich vonstatten gegangen ist?
Es gibt verschiedene natürliche Klimaschwankungen, zum Beispiel zwischen Eiszeit und Zwischeneiszeit, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass die Gletscher des Alpenraums den gesamten Alpenbogen bedeckt haben. Da haben nur mehr die obersten Spitzen des Hohen Dachstein rausgeschaut. Diese Vereisungsperioden treten etwa alle 110.000 Jahre auf. Wir befinden uns heute in einer natürlichen Warmzeit. Vor etwa 10.000 Jahren hat die wärmste Zeit begonnen, das Holozäne Optimum, das gedauert hat, bis ungefähr Ötzi gestorben ist vor 6.000 Jahren. Und nun befinden wir uns eigentlich auf dem Weg einer natürlichen Abkühlung, auf dem Weg in die nächste Eiszeit. Durch die Emission der Treibhausgase, durch das Verbrennen des Erdöls, steigen die Temperaturen aber weiter an, anstatt abzusinken, und werden gegen Ende dieses Jahrhunderts noch voraussichtlich einige Grad mehr erreichen, wenn wir die Emission der Treibhausgase nicht signifikant reduzieren. Was passiert mit dem anthropogenen Klimawandel ist, dass wir die bisher wärmsten Zeiten, das Holozäne Optimum, wahrscheinlich im Ausmaß demnächst überschießen werden. Und demzufolge auch die Alpengletscher, zumindest die Ostalpengletscher, relativ rasch vollständig abschmelzen werden. Natürlich auch die Gletscher am Dachstein.
Sie sind eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Glaziologie. Außerdem wurden Sie 2023 als Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet. Es gibt weltweit nur wenige Gebiete, wo sie noch nicht waren, aber der uns am nächsten gelegene ist eben der Dachstein-Gletscher. Und auch mit dem befassen Sie sich sehr intensiv, auch schon seit mehreren Jahren. Was ist denn das Spezifische an der Forschung in den Alpen?
Der Dachstein-Gletscher ist natürlich nicht nur einer der schönsten Gletscher durch diese Formen im Kalk und wie er sehr schön drin liegt über dem Salzkammergut, sondern er ist auch einer der am längsten erforschten Gletscher Österreichs. Durch die Forschungen von Friedrich Simone, der ja der erste Professor für physische Geographie an der Universität Graz war, der sein Leben dem Dachstein gewidmet hat, haben wir vom Dachstein sehr viele Wiederholungsaufnahmen, alte Bilder, alte Höhenmodelle, die wir mit dem Zustand heute vergleichen können. Am Dachstein kann man also sehr gut zeigen, wie sich dieser Gletscher verändert hat, wie stark er zurückgegangen ist. Der Dachstein, das wissen vielleicht nur wenige, hat ja dazu gedient, überhaupt Gletscher zu erforschen. Wie funktionieren die? Man hat am Dachstein herausgefunden, dass Gletscher Blöcke transportieren, Felsblöcke. Und anhand dieser Bearbeitungsspuren vom Untergrund, also wie der Gletscher beim Drüberfließen den Fels verändert, wie er Kritzungen macht, wie er den Untergrund beschleift und dabei Gesteinsmehl produziert und wie eben diese Blöcke auch mittransportiert werden, das hat erst die Tür aufgemacht, dass die Schüler von Friedrich Simone, Penck und Brückner im Jahr 1909 aufgrund ihrer Kartierungen, die vom Alpenverein gefördert wurden, der Ausdehnung der eiszeitlichen Gletscher in Österreich überhaupt beweisen konnten, dass sich das Klima ändert. Davor war das Klima eine feststehende Eigenschaft eines Ortes. Mit diesen Nachweisen, dass die Gletscher einmal sehr groß gewesen sind, war klar, dass sich Temperatur und Niederschlag stark ändern können. Und erst durch die Arbeiten von Friedrich Simone am Dachstein am Hallstätter Gletscher ist dieser Beweis möglich gewesen.
Das heißt, die Gletscherbeforschung ist quasi die Vorläuferin der Klimaforschung, oder?
Ich sage immer, die Glaziologie ist die Geburtshelferin der Klimaforschung. Die damaligen Zeitreihen der Klimaaufzeichnungen, die waren so kurz, dass man mit diesen Klimaaufzeichnungen nicht beweisen konnte, dass sich das Klima ändert. Das ist erst in den letzten 30 Jahren in etwa, dass wir sehr präzise Messungen haben, die dazu dienen, eben zu zeigen, dass die Temperaturen signifikant ansteigen. Man weiß ja, das Wetter ist eine launische Dame und immer wieder mal gibt es extreme Jahre in die kalte und in die warme Richtung. Und es ist eben nicht so einfach, Klimaänderungen von diesen Launen des Wetters zu unterscheiden.
Es ist nicht so einfach, Klima von den Launen des Wetters zu unterscheiden, sagt Andrea Fischer. Wie würdest du jetzt diese beiden Disziplinen differenzieren bzw. definieren und in welchem Zusammenhang stehen sie?
Naja, Wetter ist sozusagen das, was sich im Alltag so jeden Tag praktisch abspielt beim Wetter. Das ist das, wie man es halt wirklich Wetter nennt, was man mit der Wettervorhersage sieht. Das heißt, das ist das, was so in den Tagen vorher oder nachher, so wie es praktisch in der Atmosphäre passiert. Also ob das jetzt Gewitter sind, ob das jetzt Regen sind und so weiter. Das ist eine kurzfristige Sache. Es gibt also einen Zeitraum, wo man sagt, zum Beispiel in Mitteleuropa ändert sich das Wetter alle 4 Tage. Also alle 4 Tage ändert sich irgendwas, ob es jetzt wärmer oder kalt oder Regen oder nicht oder trocken. Das ist das, was man Wetter im Allgemeinen betrifft. Auch die Temperatur natürlich ist das, was man am meisten sieht. Der Unterschied zum Klima ist das, dass Klima das ist, also der Zustand der Atmosphäre oder das, was man so spürt, über einen längeren Zeitraum. In der Meteorologie sind da üblich 30 Jahre. Das heißt, alles, was man so über 30 Jahre messen kann, bezeichnet man als Klima. Und diese Zeiträume vergleicht man auch. Zum Beispiel heute, wenn man vom Wetter spricht, haben wir einfach eine Hitzewelle, ein Sommerwetter mit Gewittern. Es ist natürlich ein bisschen verknüpft, also ganz trennen kann man Wetter, Klima nicht, es geht aber rein um den Zeitraum und vor allem um die Örtlichkeit.
Friedrich Simone hat Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Forschungen und Aufzeichnungen begonnen und damit auch sehr wertvolle Daten hinterlassen. Mit welchen Methoden hat er gearbeitet und mit welchen arbeitet ihr heute?
Naja, der Friedrich Simone hat ja jetzt am Anfang noch abseits vom Gletscher eigentlich die ersten wissenschaftlichen Erhebungen gemacht. Er hat zum Beispiel die Wassertemperaturen von den Salzkammergutseen gemessen. Das war ja damals eine Besonderheit. Er hat auch die Gewässertiefen ausgelotet. Das war damals eine sehr komplizierte Sache. Wenn wir dann zum Thema Gletscher kommen, er hat schon gespürt, er hat ja gewusst, dass kleinklimatologisch ist ja damals am Ende der kleinen Eiszeit ja schon was passiert ist, hat man auch vorher unten ausgesehen, deswegen ist der Simone dann neugierig geworden und es hat sozusagen begonnen, den Gletscher zu erforschen. Damals noch mit wirklich sehr, sehr einfachen Mitteln, aber die waren, einfach heißt aber nicht, dass er nicht wirklich was Wichtiges gemessen hat. Also er hat die ersten Grafiken gemacht, Fotoapparat hat es damals noch keinen gegeben. Er hat Grafiken zeichnet, wie der Gletscher zu diesem damaligen Zeitpunkt ausgeht, also so um 1840 zum Beispiel, gibt es die ersten Grafiken, wo er gezeichnet hat, wo war die Gletscherzunge, wie lang war die, wie dick war die. Er hat das natürlich nicht in diesem Ausmaß messen können, wie es heute war, aber es waren die ersten Informationen, was da oben und da auf den Gletscher passiert. Und wir greifen nach wie vor auf das zurück, wenden auch ähnliche Methoden an, aber natürlich ist der Umfang her von dem, was man machen kann, heutzutage viel größer. Das hängt schon mal damit zusammen, dass wir nicht immer von ganz unten raufgehen müssen. Wir haben das Glück, dass wir rauffahren können und können dafür umfangreicher messen. Aber im Prinzip messen wir genau so, wir nennen das die direkte glaziologische Methode. Das heißt, wir messen wirklich am Gletscher. Wir gehen rauf, haben dort unsere Messpunkte am Gletscher. Das sind am Tag stehen so ca. 17 bis 18 Punkte am Gletscher, die wir dann so alle paar Wochen abgehen. Zum Beispiel jetzt, wo die Gletscherschmelze so stark ist im Sommer, und messen dort direkt die Eisabschmelzung ab. Dasselbe machen wir in ähnlicher Form im Winter. Wir schauen einfach, was liegt am Gletscher Schnee, weil das ist ganz wichtig für die Berechnung, ob der Gletscher jetzt größer wird oder kleiner wird. Nicht? Diese Methode hat sich nicht wirklich stark verändert. Wir begeben uns praktisch am Gletscher direkt oben. In Zukunft, und das wird bei uns auch heuer schon beginnen, kommen natürlich neue Systeme dazu. Ich meine, Luftbilder haben wir natürlich auch schon, das haben praktisch von Flugzeug aus gemacht. Mittlerweile auch die Drohnentechnologie. Nicht? Ich meine, eine Drohne kann natürlich viel mehr Messpunkte abfliegen und dokumentieren, als wie es wir machen, wenn wir uns auf dem Gletscher bewegen. Aber trotzdem mit dem direkten Messen am Gletscher einfach, da kommt man nicht rundherum, weil man muss ja das oben auch bemerken, was am Gletscher noch sonst passiert. Es ist ja nicht immer alles messbar, man macht ja auch Beobachtungen. Wo gibt es große Gletscherspalten? Wo hat es große Gletscherspalten gegeben, die es nicht mehr gibt? Wie verändert sich der Gletscher? Also das ist eine ganz wichtige Aussage. Wo fallen Steine runter? Und genau das, was man jetzt alles so beobachtet. Also das machen wir bei unserer Methode. Aber wie gesagt, die wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln, weil auch wir wahrscheinlich auf Drohnentechnologie auch nicht umstellen wollen, aber zumindest einmal parallel damit fahren und wahrscheinlich dann nur mehr Informationen liefern können.
Jetzt liegt der Beginn der Wetteraufzeichnungen schon einigermaßen lang zurück in Österreich. Was unterscheidet denn sonst die Alpen oder die Gletscher in den Alpen von zum Beispiel Gletschern in Südamerika?
Die Alpen als Gebirge liegen relativ schön in die Hauptwindrichtung des Westwindbandes. Wir haben zwar Niederschlagsvariabilität, was zum Beispiel Föhn und Nordstau betrifft, wobei der Dachstein besonders eben von diesen Nordstaulagen profitiert, die hier sehr viel Schnee bringen können. Gebirge wie die Anden liegen quer zur Windrichtung. Hier haben wir eine ausgeprägte feuchte und trockene Seite. Die Gletscher sind also auf der einen Seite viel größer als auf der anderen. Die Trockenseite ist wirklich sehr nur auch dünn vergletschert. Hier haben wir mehr oder weniger Wüstenklimata mit völlig anderen Formen. Die Landwirtschaft dort ist sehr stark abhängig von der Gletscherspende, also von dem Wasser, das von der Schmelze kommt, weil sehr wenig natürlicher Niederschlag auf der Trockenseite fällt. Das ist in den Alpen glücklicherweise etwas besser. Die Alpengletscher sind insofern auch sehr speziell für die Gletscherforschung, weil es hier sehr, sehr lange Zeitreihen auch von der Bewegung der Gletscher selbst gibt. Das haben wir in den Anden in dieser Form nicht, das haben wir in Europa noch, ja, in Norwegen, auf Island. Aber für außereuropäische Gletscher sind die Zeitreihen sehr viel kürzer. Das heißt, wenn man Modelle, mathematische Modelle entwickeln will, dann sind die Alpen der perfekte Platz dafür.
Was jetzt die Geschwindigkeit der Gletscherschmelze betrifft, gibt es auch da Unterschiede?
Bedauerlicherweise sind wir in Zentraleuropa und in den Alpen an der vordersten Front, was den Verlust der Gletscher betrifft. Wir sind zum einen sehr tief gelegen mit unseren Gletschern, zum anderen erwärmen sich auch die Alpen wie die anderen Hochgebirge auch deutlich schneller und stärker als das Umland. Und das trifft uns in den Ostalpen besonders. Wir haben Gletscher, die wie am Dachstein unter 3000 Meter gelegen sind. Und hier steigt die sogenannte Gleichgewichtslinie über Gipfelniveau an. Auf diesen Gletschern kann sich kein neues Eis mehr bilden und damit sind sie in einem Fade-out. Also es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Substanz vollkommen abgebaut wird. Es kommt nichts mehr Neues nach. Und das ist die bedauerliche Situation, in der sich die Ostalpengletscher derzeit befinden. Wir wissen allerdings, vor ungefähr 6000 Jahren waren die Ostalpen schon einmal weitgehend eisfrei in dieser mittelholozänen Warmzeit. Und darauf folgend hat eben schon im Zuge dieser Hinentwicklung zu einer neuen Eiszeit eine Neubildung des Eises begonnen. Wir wissen, dass wenn es gelingt, die Treibhausgasemissionen etwas einzusparen, zu senken, dass es dann möglich ist, bis zu einer Schwelle von etwa 2 Grad, dass die Temperaturen dann wieder absinken und dann können sich diese Gletscher relativ rasch wieder bilden.
Vielleicht kehren wir wieder nach Europa, nach Österreich, zu unserem Dachsteingletscher zurück. Welche sind denn die markantesten Folgen, die zu erwarten sind in absehbarer Zeit nach dem derzeitigen Status quo, was eben emissionstechnisch mehr oder weniger schon vollzogen ist, und wie lang wird es überhaupt voraussichtlich noch Gletscher in den Alpen geben?
Es ist leider so, dass je präziser die Modelle werden, desto kürzer wird die Lebenszeit unserer österreichischen Gletscher. Und der Vergleich mit den Messdaten zeigt, dass sehr wahrscheinlich die Modelle die Gletscherschmelze immer noch unterschätzen, weil bestimmte Phänomene, Rückkopplungsprozesse in die Modelle noch nicht eingebaut sind. Die neueste Modellierung für die Stubaier und Ötztaler Alpen, die im Wesentlichen für sämtliche Ostalpengletscher gelten dürfte, zeigt, dass wir bis 2030, also in 4 Jahren, ein Drittel der Gletscher von 2017 verloren haben werden und dass bis 2050 nur mehr etwa 10% der gesamten Eisfläche übrig sein dürfte. Das heißt, im Wesentlichen bleiben uns einige hochgelegene Eisflächen rund um den Großglockner, rund um den Gebhardtsferner in den Ötztaler Alpen und die meisten kleinen Gletscher dürften dann vollständig verschwunden sein. Für den Dachstein gibt es in gewisser Weise Hoffnung, weil dort der Untergrund sehr unruhig ist. Die Eisdickenmessungen zeigen am Dachstein Dolinen und damit steht zu hoffen, dass in diesen Dolinen, so wie wir es auch an der übergossenen Alm beobachten, in diesen Dolinen Eis übrig bleibt, das durch die Sonne nicht so leicht angegriffen werden kann. Die übergossene Alm, gleich der Nachbar im Westen des Hohen Dachstein, ist ja schon weitgehend entgletschert, bis auf 2, 3 sehr kleine Eisfelder und eben diese Eisreste in den Dolinen. Es werden sich hier einige Subsysteme herausbilden, die relativ resilient sind gegenüber dem Klimawandel.
Was bedeutet das dann für das Ökosystem am Berg, wo Gebiete, große Flächen vom Eis freigelegt werden? Die müssen sich ja dann auch irgendwie anpassen. Wie vollzieht sich sowas dann?
Wir ersetzen mittlerweile die Messpunkte am Gletscher durch Monitoring der aufkommenden Vegetation an diesen Punkten und das hängt ein wenig vom Grundgestein ab. Der Kalk verhält sich etwas anders als das Urgestein, weil im Kalk wesentlich weniger Wasser zur Verfügung steht als im Urgestein und hier ist am Hohen Dachstein der Nachwuchs der Pflanzen, diese Rückeroberung des Geländes durch die Vegetation etwas langsamer als am Alpenhauptkamm, wo das sehr rasch geht. Am Alpenhauptkamm hat man innerhalb von 3 Jahren schon über 20 verschiedene Pflanzenarten, also 3 Jahre nach dem Eisfreiwerden, findet man dort schon sehr viele Moose und auch Gräser vor. Bäume wachsen fast unmittelbar bis an den Gletscher hin. Das geht am Dachstein etwas langsamer, allerdings hat gerade Friedrich Simoni am Dachstein noch Zirben gemalt in seinen Skizzen des Geländes. Und mittelalterlich dürfte tatsächlich ein Baumbestand am Dachstein existiert haben. Auch etwas, also ungefähr 1000 Jahre vor Christus, dürfte am Dachstein an der Stelle, wo heute gerade der Eisrand ist, schon quasi Gras gewachsen sein, Almbetrieb möglich gewesen sein. Und auch wenn es am Dachstein vielleicht etwas langsamer geht als im Urgestein am Alpenhauptkamm, ist doch zu erwarten, dass wir hier oben eine Entwicklung hin zu einer Seenlandschaft mit Gras, mit möglichen Almbetrieb vorfinden werden, dass auch ohne Gletscher wieder eine sehr schöne Landschaft entstehen kann. Die Wasserproblematik ist hier in dieser extremen Lage am Alpennordrand, wo wir sehr viel Stauniederschläge haben, wahrscheinlich weniger ausgeprägt. Was man jetzt schon merkt und deutlich merkt in den Fließgewässern unterhalb der Gletscher, ist die Änderung der Ökohydrologie, also in den Fließgewässern. Die Artenzusammensetzung, der Chemismus ändert sich relativ schnell, wenn die Schmelzwassermenge zurückgeht und die Temperaturen nach oben gehen. Und das hat Auswirkungen auf die Ökosysteme weiter unten, weil die Nährstofflage und auch der Fischbestand und so sofort eigentlich auf diese Änderung reagieren. Auch die Saisonalität des Abflusses ändert sich. Im Sommer ist im Unterlauf etwas weniger Wasser in den Flüssen vorhanden. Wie sich das tatsächlich dann durchbausen wird durch alle Ökosysteme, ist zurzeit schwer zu sagen, weil wir keine Vergleichsmessungen haben. So ein Vorgang wurde noch nie beobachtet und schön langsam fallen wir aus dem Rahmen heraus, der das Klimaregime der letzten Million Jahre im Alpenraum auch mitgeprägt hat. Und damit verliert man auch die Vergleichsmöglichkeit, gerade mit den Mooren und den Seebohrkernen, die hier im Salzkammergut sehr viel beprobt sind. Auch im Zusammenhang mit dieser Erforschung der Hallstattkultur gibt es ja hier sehr viele Messdaten zu den vergangenen Kulturen. Und eine alte Diskussion, warum zum Beispiel manche Siedlungen aufgegeben wurden, ob das jetzt klimatisch bedingt war, ob es mit Gesellschaftsorganisation zu tun hatte. Und man vermutet jetzt aus den archäologischen Forschungen vieler verschiedener Zivilisationen der Erde, dass es immer eine Mischung ist aus klimatischem Stress, aus Änderungen, die aufgrund von Klimaänderungen erforderlich sind, und dem Organisationsgrad, der Organisationsfähigkeit einer Gesellschaft, auch dem Treffen von Entscheidungen, die fällig sind, die dazu führen, dass Kulturen untergehen. Es gibt dazu den Begriff der sozialen Resilienz bzw. soziale Kipppunkte, die erreicht werden, wenn eine Gesellschaft nicht mehr fähig ist, die Schäden, die durch eben Stressfaktoren wie extreme Ereignisse, langfristige Klimaänderungen, Schäden dadurch zu kompensieren, soziale Unzufriedenheit entsteht, und das zeigt uns, dass wirklich der Zusammenhalt in diesen schwierigeren Zeiten des Umbruches eine ganz wesentliche Fähigkeit ist, einer Gesellschaft neue Chancen zu nutzen. Auch ein wichtiger Faktor der Gesellschaften, auf Klimastress zu reagieren, ist einfach eine nomadische oder halbnomadische Lebensweise. Das letzte an halbnomadischer Lebensweise, das uns hier bekannt ist, ist die Sommerfrische im Salzkammergut.
Der Klimawandel lässt sich mittlerweile nicht mehr stoppen und auch nicht rückgängig machen. Es geht mittlerweile viel mehr um die Klimawandelanpassung. Worauf müssen wir uns denn einstellen und was sollte vor allem schleunigst umgesetzt werden im Zusammenhang mit der Gletscherschmelze?
Naja, das Wichtigste, was die Gletscherschmelze betrifft, ist natürlich, dass man den Treibhauseffekt ein bisschen dämpft, weil die Kurve derzeit zu steil ist. Das heißt, es wird zu schnell zu warm. Und wirklich die Maßnahme, die weltweit was bringt und nicht nur ein Gletscher was bringen kann, sondern ist, dass man den Klimawandel dämpft, Was natürlich immer wieder auch gefragt ist, einen Gletscher kann man in dem Sinn nicht mehr schützen. Wir könnten ihn theoretisch abdecken, was ja teilweise gemacht wird mit Vlies, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ist ein Pflaster. Wie wenn man sich wieder ein kleines Pflaster und das ist dann, bringt nicht mehr. Das ist so. Was man natürlich machen kann, ist, dass man persönlich auch gegen den Klimawandel praktisch macht. Das sind so kleine Sachen wie heizt man, wie kühlt man, wie bewegt man sich, fährt man mit dem Auto, fährt man mit dem. Also das darf man nicht vergessen, das wirkt. Es ist natürlich nicht sofort. Den Gletscher selber oben kann man damit jetzt kurzfristig nicht ändern, aber wenn man sich, so hat auch der andere Fischer einmal gesagt, wenn man das wirklich konsequent durchzieht, wird es irgendwann einmal dann, vielleicht die Enkeln werden dann eine Wirkung spüren. Das, was wir am Gletscher natürlich oben feststellen, ist einfach erstens einmal die starke Abschmelzung. Das ist eine reine, also eine optische Sache. Man muss aber immer daran denken, dass dieses Eis oben am Dachstein ein riesiges Wasserreservoir ist. Das ist nicht wenig, es ist schon deutlich geschrumpft, aber es ist sehr wichtig für die Flüsse im Salzkammergut, speziell für die Traun. Das ist ein Wasserreservoir, das natürlich jetzt sehr, sehr schnell weniger wird. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, was in Zukunft passiert. Weil was wird passieren? Das Endstadium unter Anführungszeichen ist ja das, dass kein Gletscher mehr oben ist. Das heißt, das, wo jetzt überall Eis liegt, ist noch ein blanker Felsen. Und der Felsen kann kein Wasser speichern. Es ist natürlich ein Karst, das Wasser rinnt jetzt unterirdisch davon, jetzt auch schon. Und in Zukunft, also wenn das Eis weg ist, wird das Wasser einfach abfließen und es ist kein Speicher mehr da. Das ist das, was uns betreffen wird. Es gibt ja einerseits Sorgen, dass man sozusagen in der Traun dann so wenig Wasser hat, was die Energieproduktion betrifft. Das wird sicher ein bisschen ein Faktor sein, aber der Beitrag des Gletschers zur Energieproduktion auf der Traun ist jetzt nicht so groß, weil das Einzugsgebiet der Traun sowieso so groß ist, sondern weil ich immer Wasser rennen wird und das Salzkammergut ja eigentlich mit relativ viel Niederschlag gesegnet ist. Das ist zum Thema Wasserhaushalt zu sagen, was man nie so sieht, was man gerade dem Moment in den Wochen jetzt ganz stark miterlebt, das ist einfach die Trockenheit. Das betrifft sowohl die Wälder als auch die Landwirtschaft und natürlich uns selber ja auch. Man merkt ja bei diesen Temperaturen, wie es jetzt ist, das ist ja nicht mehr angenehm. Nicht? Die Wassertemperaturen in den Seen steigen deutlich an. Also ich kann mich noch erinnern, am Traunsee früher, ja, da waren 20 Grad was Besonderes. Mittlerweile sind wir bei 3, 24, teilweise 25 Grad. Also das sind Sachen, die sind jetzt schon total spürbar und wenn sich nichts ändert, wird das nur ein bisschen gravierender werden. Nicht? Was die ganzen Ökosysteme betrifft, das wird uns sehr stark treffen.
Also Probleme sind immer auch Möglichkeiten, neue Dinge zu entwickeln und auch Chancen. Immer sich fragen, was kann ich denn mit dieser Situation Gutes für mich tun? Ich habe mich heute zum Beispiel sehr gefreut über dieses warme Wasser im Traunsee, weil ich zwar weiß, es ist ein bestimmter Stress fürs Ökosystem, aber es macht jetzt den Tag nicht besser, wenn ich mir denke, um Gottes Willen, die armen Fische. Ich kann mir einfach einmal 10 Minuten freuen, dass ein Mensch wie ich, der also sehr, das darf ich jetzt sagen, kaltes Wasser ist gar nicht meins, dass ich einfach einmal ein bisschen in so einer pritschelwarmen Badewanne schwimmen kann. Und es gibt eben auch gute Dinge an dem Schlechten, was passiert. Man darf sich darüber freuen. Dann hat man viel mehr Energie und Kraft, die schlechten Dinge zu kompensieren, sich zu überlegen, wie geht man denn damit um? Wie können wir unsere Lebensumwelt gut gestalten, damit es zum Beispiel in einer Klimakrise nicht so viele Verlierer gibt? Wie können wir die Chancen nutzen? Man kann sich darüber ärgern, dass man vielleicht nicht mehr so viel Skifahren kann. Man kann aber auch um die Zeit einfach Mountainbiken gehen. Man kann sich denken, jetzt haben wir vielleicht ein Problem mit Starkniederschlägen. Aber auf der anderen Seite haben wir wesentlich geringere Schneeräumkosten, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war. Die Lawinengefahr ist oft weniger drastisch, als sie früher war. Es gibt nichts, das nur gut ist und es gibt nichts, das nur schlecht ist. Und ich denke, man sollte beide Seiten einfach gut sehen, sich trauen hinzuschauen und dann darf man ruhiger mal das Gesicht in die Sonne halten und sich freuen. Es ist ein wahnsinniges Geschenk überhaupt, dass wir in dieser schönen Landschaft leben können und leben dürfen und ich glaube, das darf man einfach auch ein bisschen genießen.
Es gibt also immer noch Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, im Großen genauso wie im Kleinen. Unter dachsteingletscher.info sind sämtliche Dokumentationen von Messdaten über Gletschertagebuch bis zu einer Simulation der Gletscherschmelze von der Mitte des 19. bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu finden. Erika Preisel vom Freien Radio Salzkammergut dankt der Glaziologin Andrea Fischer und dem Meteorologen Klaus Reingruber für ihre Expertisen zu Zustand und Zukunft des Dachsteingletschers.
Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.